Heute Morgen wollen wir uns mit dem Thema Bibel und Wissenschaft auseinandersetzen. Als Untertitel habe ich gesetzt, die Forschung hat Verspätung. In einer Einleitung wollen wir uns ganz kurz auseinandersetzen mit der Frage, was ist denn Wissenschaft und was ist die Bibel? Darf man diese beiden Bereiche miteinander vergleichen? Sie sind zwar grundsätzlich verschieden und trotzdem ist ein Vergleich möglich. Wir wollen heute anhand von 35 Beispielen sehen, wie Dinge, die die Wissenschaft erst Jahrtausende später entdeckt hat, bereits in der Bibel klar zu finden sind. Die Wissenschaft kann man umschreiben als die menschliche Bemühung, die Natur systematisch zu beobachten und zu erforschen. Ihre Ergebnisse sind stets vorläufig und begrenzt, und weil es Menschenwerk ist, ist es auch stets mit Irrtum und Irrtumsfähigkeit behaftet. Die alten Römer haben ja gesagt, errare humanum est, irren ist menschlich, und das stellen wir tagtäglich fest. Von der Bibel her gesehen, gibt es effektiv einen kulturellen, göttlichen Auftrag zur Forschung. Also die Forschung ist nicht, wie manche denken, in sich etwas Rebellisches und Widergöttliches, überhaupt nicht. Im Psalm 111, Vers 2 lesen wir, groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Also es gibt einen biblisch begründeten Forschungsauftrag für den Menschen. So muss man Wissenschaft und Bibel nicht als Gegensätze sehen, aber als verschiedene Bereiche. Wissenschaft ist ein menschliches Werk. Die Bibel behauptet von sich selbst, dass sie Gottes Offenbarung ist. In 2. Timotheus 3, Vers 16, in der klassischen Inspirationsstelle, schreibt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Er betont nicht nur die Schrift, was im Judentum einfach das Alte Testament war, sondern alle Schrift, weil er bereits die neutestamentlichen Bücher mitrechnet. Die ganze Bibel, Ate und Ente, ist von Gott eingegeben. Das mit eingegeben übersetzte griechische Wort Theopneustos bedeutet von Gott gehaucht. Wenn wir sprechen, brauchen wir den Hauch, der durch unseren Atemkanal fließt. Und so können wir kommunizieren, sprechen. Wenn es hier heißt, die Schrift ist von Gott gehaucht, so will das sagen, die Bibel ist Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Diese Aussage geht über 2. Petrus 1, 21 hinaus, wo gesagt wird, dass die Bibelschreiber inspiriert waren. Waren die Bibelschreiber inspiriert, so gäbe es immer noch die Möglichkeit zu denken, dass sie auch eigene menschliche, fehlerhafte Gedanken mit hineingenommen haben. Aber hier wird gesagt, das Endprodukt, das Geschriebene, die Schrift selbst, ist Gott gehaucht. Und so ist sie nach ihrer eigenen Aussage vollkommen und irrtumsfrei. Auch wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. Es gibt viele, die sagen, die Bibel kann man nicht mit Wissenschaft vergleichen, weil sie kein wissenschaftliches Buch ist. Sie ist kein wissenschaftliches Buch in dem Sinn, dass sie ein Unterrichtsbuch wäre, um uns das Thema Naturwissenschaft beizubringen. Nein, aber sie spricht sehr oft über naturwissenschaftliche Dinge und auch über die Geschichte. Und wenn sie dies tut, dann tut sie das nach ihren eigenen Aussagen in vollkommener und unfehlbarer Weise. Und insofern können wir also Wissenschaft und Bibel vergleichen. Und wir werden nun sehen an 35 Beispielen, wie die Bibel Jahrtausende im Voraus Dinge nennt, und zwar irrtumsfrei, die die Wissenschaft erst später in einem menschlichen Nachdenken der Natur entdecken konnte. Wir beginnen mit Astronomie und wollen im Folgenden verschiedenste wissenschaftliche Bereiche und zwar naturwissenschaftliche Bereiche anschauen. Es gäbe natürlich noch viele Beispiele, zum Beispiel aus Geschichte und Archäologie. Die habe ich heute bewusst ausgeklammert. Ich werde ein anderes Mal etwas Spezielles darüber machen, über Archäologie und Bibel. Astronomie. Erster Punkt. Die Bibel sagt, die Sterne sind unzählbar. Das schien im Widerspruch zur menschlichen Forschung während Jahrtausenden. Denn von Auge sichtbar sind über unserem Gesichtsfeld 3000 Sterne. Also die nördliche Himmelshalbkugel ist mit 3000 Sternen bestückt. Die südliche, gingen wir nach Südafrika, zeigt nochmals 3000 Sterne auf. Zusammen 6000. Nun, die Bibel sagt in 1. Mose 15,5, und er, Gott, führte ihn, Abraham, hinaus und sprach, blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same oder deine Nachkommenschaft sein. Galileo Galilei um 1610 konnte diese Zahl von 3000 Sternen erweitern mit seinem modernen Teleskop. Und er kam auf 30.000 Sterne. Das ist allerdings immer noch zählbar. Schönfeld 1862 kommt mit verbesserten Teleskopen auf die Zahl von 324.198 Sternen. Aber heute, im 20. Jahrhundert, mit den allerbesten Möglichkeiten, geht man durch statistische Berechnungen aus von der Größenordnung 10 hoch 25 Sterne. Das heißt, die Zahl 10 mit 25 Nullen dahinter. Das entspricht Jeremia 33, Vers 22. Wie das Heer des Himmels nicht gezählt werden kann. Und da müssen wir im 20. Jahrhundert sagen, jawohl, das stimmt. Aber früher hätte man von der reinen Beobachtung her das nicht einfach so unterschreiben können. Zweiter Punkt. Die Plejaden sind gebunden. Gott spricht zu dem leidenden Hiob in Kapitel 38 über die Wunder der Schöpfung. Und er stellt ihm ganz konkrete Fragen, die Gottes Schöpfungsherrlichkeit offenbaren. Hiob 38, Vers 31. Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns oder lösen die Fesseln des Orion? Hier haben wir das Siebengestirn vor uns, die Plejaden. Und Gott sagt, kannst du sie zusammenbinden, zusammenknüpfen? Das Interessante ist nun, im Weltall bilden diese sieben Sterne tatsächlich eine Einheit. Und sie bewegen sich innerhalb des Kosmos alle in die genau gleiche Richtung. Das heißt, sie sind untereinander quasi verknüpft. Sie haben eine gemeinsame Bewegungsrichtung, als wären sie untereinander verbunden. Aber im gleichen Vers finden wir nun Punkt 3, der Orion löst sich. Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns oder lösen die Fesseln des Orion? Hier haben wir dieses ganz typische Sternbild des Orions mit diesem Gürtel in der Mitte. Diese Sterne sind im Weltall tatsächlich nicht irgendwie in einem Verbund. Sie erscheinen nur aus unserer irdischen Perspektive so, als wären sie nahe beieinander. Relativ nahe beieinander. Aber in Tat und Wahrheit bewegen sich die Sterne des Orions auseinander. Und Gott sagt, kannst du lösen die Fesseln des Orion? Also jede Frage ist genau entsprechend der Situation dieser Sternbilder im Kosmos. Wir gehen nun weiter zur Physik, und zwar zum Thema Kernspaltung. In 2. Petrus 3, Vers 10 schreibt der betagte Apostel Petrus aus der Todeszelle in Rom im Jahr 66 folgendes: Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Vers 12, indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, aufgelöst werden und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wovon spricht hier Petrus? Er schreibt hier über den Weltuntergang, ganz am Ende der Geschichte. Und da sagt er, die Elemente werden im Brand aufgelöst werden. Nun ist Folgendes interessant. Die alten Griechen hatten große Weise, die sprachen von den Grundelementen der Materie. Sie benutzten das Wort Atomon, wovon unser Wort Atom herkommt. Und sie sprachen also über Atome, aus die die ganze Materie aufgebaut sei. Aber das griechische Wort Atom von to Atomon bedeutet das unteilbare Urkörperchen. Für sie waren also die Atome die Grundelemente der Natur, die nicht mehr weiter aufgelöst werden können. Nun, Petrus benutzt in seinem griechischen Text nicht das Wort Atomon, sondern Stoicheion. Stoicheion ist auch ein griechisches Wort, das auch grundlegende Elemente der Materie bezeichnet, aber es beinhaltet nicht den Gedanken, dass sie unteilbar wären. Wir kennen übrigens Stoicheion von Stoichiometrie in der Chemie. Also das ist die Lehre der Zusammensetzung der Atome. Er benutzt also dieses Wort, das einfach das grundlegende Element der Materie bezeichnet. In anderen Zusammenhängen kann Stoicheion auch bedeuten Buchstabe, als die grundlegende Einheit eines Schrifttextes, ja. Aber Petrus sagt, die Elemente werden im Brand aufgelöst. Nicht nur die brennbaren Dinge, sondern Himmel und Erde, alle Dinge werden im Brand, werden sie aufgelöst werden, und zwar werden die Elemente quasi aufgelöst. Das Wort Lyo bezeichnet eben auflösen, aufwickeln. Und interessant ist ja, wenn man vom heutigen Schalenmodell der Atome ausgeht, so kann man effektiv die Atome, wenn man eine Schale um die andere nimmt, auflösen, aufwickeln. Also Petrus spricht über die Kernspaltung vor 2000 Jahren, lange bevor die Forschung im 20. Jahrhundert überhaupt diesen Gedanken wagen konnte. Fünftens, Kernfusion. Man kann ja Energie aus der Materie gewinnen durch Kernspaltung, aber auch durch Kernverschmelzung, durch Kernfusion. Und Petrus spricht in seinem Text über beides. Vers 12, indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Für zerschmelzen braucht ihr das griechische Wort tekomai, schmelzen, zergehen. Und auch das ist eine Entdeckung erst im 20. Jahrhundert, dass es überhaupt möglich ist, Atomkerne miteinander zu verschmelzen. Und wie wir heute auch wissen, das ist die Form der Energiegewinnung in der Sonne. Und unzählige Sterne arbeiten auch mit dem Prinzip der Kernfusion. Beides wird hier erwähnt: Elemente auflösen, Elemente zerschmelzen. Sechster Punkt, Lichtbewegung. Bis ins 17. Jahrhundert war man der Ansicht allgemein, dass das Licht keine Bewegung kennt, sondern wenn das Licht erscheint, ist es einfach da. Aber in diesem großartigen Kapitel Hiob 38 stellt Gott Hiob auch die Frage in Vers 24, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Nun, es war Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727, der als erster über die Bewegung des Lichts sprach. Er entwickelte die sogenannte Teilchentheorie. Das Licht bestehe also aus kleinen Teilchen, aus Photonen, die sich eben in der Zeit über den Raum, im Raum ausbreiten. Christian Huygens, ein Holländer, 1629 bis 1695, entwickelte die widersprechende Theorie, die sogenannte Wellentheorie. Heute betrachtet man beide als richtig, obwohl sie sich gegenseitig widersprechen. Jede beschreibt einfach einen Aspekt der Realität des Lichts, von der wir sagen müssen, wir verstehen nicht, was Licht in sich selbst ist. Aber die Wellentheorie, auch sie beschreibt das Licht als etwas in Bewegung. Und später, noch später als Christian Huygens, wurde dann die Lichtgeschwindigkeit zum ersten Mal gemessen auf ca. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber bedenken wir das Buch Hiob. Die Geschichte Hiobs spielt sich ab vor über 4.000 Jahren. Und nach der jüdischen Überlieferung hat Moses um 1500 vor Christus das Buch Hiob verfasst in der endgültigen Form. Jetzt verlassen wir Astronomie und Physik und gehen zu den Geowissenschaften. Das ist ein Oberbegriff für verschiedene Wissenschaftsbereiche, die sich mit der Erde, mit dem Erdinnern, mit der Atmosphäre, mit den Ozeanen und so weiter beschäftigen. Siebter Punkt, die Erde aufgehängt über dem Nichts. Wir gehen wieder zu diesem alten Buch Hiob. 26,7, dort heißt es, er, Gott, hängt die Erde auf über dem Nichts. Im deutlichen Widerspruch zur Ansicht der Alten. Die alten Chinesen glaubten, dass die Erde ein quadratisches Ding sei. Die Ägypter hingegen glaubten an eine rechteckige Erde. Die Babylonier betrachteten die Erde als eine Scheibe, als ein schwimmendes Boot. Und die alten Hindus beschrieben die Erde als Scheibe, getragen von Elefanten, die wiederum auf einer Schildkröte im Ozean stehen. Erst Kopernikus, 1553, ein Wissenschaftler, angespornt durch die Entdeckungen der Reformation. Die Reformation hat die Forschung sehr gefördert, eben in dem Sinn von Psalm 111, wie wir am Anfang gelesen haben. Die Taten Gottes werden erforscht von allen denen, die Freude daran haben. Kopernikus 1553 beweist, dass die Erde frei im All hängt. Und Sir Isaac Newton, auch wieder ein typischer Reformationswissenschaftler, 1642 bis 1727, entdeckt das Gravitationsgesetz, das uns nun verdeutlicht, wie die Erde aufgehängt ist, nämlich durch die Gravitation der Sonne ist sie aufgehängt, frei im All. Also nichts von einem primitiven Weltbild, wie das oft ausgehend von den Babyloniern in die Bibel hinein projiziert worden ist, dort aber selber nicht zu finden ist. Achter Punkt, die Erdkugel. In Jesaja 40, 22 lesen wir, er, Gott, er ist es, der da thront über dem Gewölbe der Erde. Christoph Kolumbus wollte 1492 mit einer Weltumsegelung die Kugelgestalt der Erde beweisen. Ihm war es allerdings versagt, diese totale Weltumsegelung auch durchzuführen. Die erste Weltumsegelung gelang dann Fernando Magellan, 1480 bis 1521. Es mag sein, dass in Ihrer Bibel hier übersetzt ist, der thront über dem Kreis der Erde. Ich habe hier Gewölbe. Nun, wir müssen diesem Wort nachgehen. Es ist das hebräische Wort Chuk. In Hiob 22, Vers 14 wird das Himmelsgewölbe, das dem Beobachter ja als solches erscheint, mit diesem Wort Chuk bezeichnet. Und er durchwandelt das Gewölbe des Himmels. In der modernen Astronomie spricht man ja von dem Himmelsgewölbe. Das heißt, die Sterne werden der Einfachheit halber für die Beobachtung hier gesehen als Lichtkörper an dem Himmelsgewölbe. Und man nimmt eben beides zusammen, das, was man sieht von der nördlichen Erdkugel aus, das, was man sieht von der südlichen aus. Und so hat man den Begriff der Himmelskugel. Niemand glaubt, dass das eine Kugel ist, aber so erscheint sie dem Beobachter. Und darum spricht man auch heute noch so. Und die Bibel spricht auch so, wie man das sehen kann. Aber wichtig ist für mich, das Wort Chuk bezeichnet nicht einen flachen Kreis, sondern bezeichnet hier die Erscheinung des Himmelsgewölbes. In Sprüche 8, Vers 27 heißt es von dem Schöpfer: Als er die Himmel feststellte, war ich da, ich die Weisheit. Als er ein Gewölbe, hebräisch Chuk, abmaß über der Fläche der Meerestiefe. Man kann ja bei der Beobachtung der Meeresoberfläche kann man den Ansatz zu einem Gewölbe ja sehen, als menschlicher Beobachter hier auf Erden. Übrigens war das der Beweis für die alten Griechen, für diese alten Griechen, die an die Kugelgestalt der Erde bereits glaubten in der Antike. Die gehen also aus von diesem Kreisbogen über der Meeresoberfläche. Und nun im Buch der Sprüche aus dem 10. Jahrhundert wird bereits über dieses Gewölbe, über der Fläche der Meerestiefe gesprochen. Nun, diese zwei Stellen machen deutlich, dass Chuk eben etwas Sphärisches, etwas Gewölbtes, etwas Kugelhaftes bezeichnet. Und schauen wir mal in den Schöpfungsbericht hinein. Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Nun, die Erde wird hier gesehen, in den ersten zwei Versen, als völlig bedeckt von Wasser. Es gibt also hier kein Festland. Ein Festland, das ja die Alten betrachteten als Scheibe auf dem Urozean und die man als Erde bezeichnete. Aber hier wird bereits das Erde genannt, was völlig von Wasser bedeckt ist. Erst am dritten Schöpfungstag erscheint das Festland, in Vers 9. Und Gott sprach: Es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort, und es werde sichtbar das Trockene. Und es ward also. Und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Der hebräische Ausdruck für das Trockene ist Yabasha. Das ist auch im modernen Hebräischen ist das der normale Ausdruck für das Festland. Ab dem dritten Schöpfungstag wird das Festland, Yabasha, wird Eretz, Erde genannt. Aber wir sehen, im gleichen Kapitel hat das Wort Eretz Bezug auf das Festland und vorher auf die Erde, die nur von Wasser bedeckt ist. Also überhaupt nicht die Ansicht von einer Scheibe. Denn bevor das Festland da ist, wird schon über Erde gesprochen. Erde im weiten Sinn, die Erdkugel, und dann das Festland, auch wieder Erde, Yabasha, das Trockene. Neuntens, das Erdinnere. In 1. Samuel 2, Vers 8 betet Hanna: Denn die Stützen der Erde gehören dem Herrn, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Das Wort Stütze hier im Hebräischen ist das Wort Mazuk. Das bedeutet Gusswerk. Also etwas, das durch Zerschmelzen entstanden ist. Oder es kann auch Säule bedeuten. Mazuk kommt von dem hebräischen Verbum Zug, gießen. Also, die Stützen der Erde gehören dem Herrn. Auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Das Wort Erdkreis hat wieder im Deutschen so den Nebensinn von vielleicht einer Scheibe. Aber das ist im Hebräischen überhaupt nicht enthalten. Das Wort Erdkreis ist auf Hebräisch Tevel und bezeichnet einfach der bewohnte Teil des Festlandes. Nun, die Erforschung des Erdinneren hat deutlich gemacht, dass wir also zu oberst die Erdkruste haben und die Sedimentschichten. Das, was wir äußerlich so sehen können. Aber dann gibt es verschiedene innere Bereiche, wie den Mantel und schließlich den äußeren und inneren Kern. Wobei man festgestellt hat, über Messungen bei Erdbeben, dass der äußere Kern offensichtlich in flüssigem Zustand sein muss, geschmolzen. Also das sind effektiv die Stützen, auf denen die Erdkruste, worauf die Menschen wohnen, der bewohnte Teil der Erde, eben abgestützt sind. Aber es hat nichts zu tun, dass die Bibel irgendwie von einer Scheibe mit Säulchen, die tragen würden, sprechen würde, sondern das Wort Stützen ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung der Funktion des Mantels und des Erdkerns. Im Psalm 75,3 heißt es, zerschmolzen sind die Erde und alle ihre Bewohner. Ich habe ihre Stützen festgestellt. Hiob 9, Vers 6, der die Erde aufbeben macht von ihrer Stätte und ihre Stützen erzittern. Hier haben wir ein anderes Wort, nicht Mazuk, sondern im Hebräischen Amud. Amud bedeutet gestelltes, Stützpunkt, Gestell, Podium, Säule. Es hat eine sehr breite ein breites Bedeutungsfeld. Es kommt von dem hebräischen Verb amad, stehen, treten. Und so beschreiben auch hier wieder diese Ausdrücke, amud in diesen zwei Stellen, wunderbar das Erdinnere, das eben die Stütze ist der Erdkruste, auf der die Menschen wohnen. Und wenn in Hiob 9, Vers 6 eben über Erdbeben gesprochen wird, so ist es eben eine Tatsache, dass das Erdinnere sehr stark betroffen ist, wenn es um Erdbeben geht, denn von dort aus kommt diese ganze Erschütterung. 10. Punkt, Kontinentalverschiebung. Wenn man die Kontinente so anschaut auf der Weltkarte, erscheint einem doch sehr deutlich, dass Südamerika irgendwie hineinpassen würde nach Westafrika, die gesamte westafrikanische Küste. Nordamerika ließe sich gut zusammenfügen mit Europa. Nun, diese Idee, dass die Kontinente im Laufe der Zeit auseinandergedriftet sind, geht zurück auf Alfred Lothar Wegener. 1880 bis 1930. 1912 veröffentlichte er seine Idee, dass die Kontinente sich einmal verschoben haben. Seine Idee wurde aber nicht akzeptiert allgemein. Aber nach 1960 konnte sie bestätigt werden, und zwar durch die Ozeanographie, also durch die Erforschung des Ozeanbodens. Weil da sieht man noch viel, viel mehr Spuren, als was wir so von der Weltkarte ableiten könnten. Zum Beispiel im Indischen Ozean sieht man noch die Schleifspuren der Auffaltung des Himalaya. Nordindien, Nepal. Und so konnte das durch die Spuren am Meeresboden konnte diese Theorie nun bestätigt werden. Möglicherweise hatte Wegener diese Idee von seinem Vater, der Prediger war. Und wir lesen in Genesis 10, Vers 25 über die nachsintflutliche Zeit. Und dem Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Und das bedeutet auf Hebräisch Zerteilung. Denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Und da haben wir das hebräische Wort Palak von Peleg. Und der Name seines Bruders war Joktan. Also die Bibel spricht über eine Zerteilung der Erde. Interessant ist, das Wort Peleg an anderen Orten in der Bibel bedeutet das Wasserbach. Zum Beispiel im Psalm 1, der Gerechte, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Shatul al Palgei Mayim. Peleg bedeutet also Trennung von Erde durch Wasser. Und das ist genau das, was geschehen ist in der Kontinentalverschiebung. Natürlich, in der klassischen Geologie geht man von einem ganz anderen Zeitverständnis aus als in der Bibel, aber das ist bereits ein Bereich der Philosophie. Aber die reine Tatsache einer Kontinentalverschiebung, das wird in der Bibel tatsächlich festgehalten. Elftens, Gebirgsauffaltung. Psalm 104, Vers 8. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Was wir hier beschrieben finden, entspricht genau der modernen Theorie der Plattentektonik seit dem 19. Jahrhundert. In der früheren Zeit hat man die Gebirgsentstehung hauptsächlich in Verbindung mit Vulkanen gesehen, aber nicht mit Platten, Erdplatten, die beweglich sind und die aufeinander stoßen und dadurch eben zu Gebirgsauffaltung führen. Aber heute kann man diese Spuren ja wunderbar nachweisen, und in der Tektonik wird ein Untergebiet der Geologie, werden die erdinneren Kräfte untersucht, die die Strukturformen der Erdkruste hervorgebracht haben. Und was wir in der Bibel schon längst beschrieben finden, ist also nicht die Ansicht über Bergentstehung im Altertum oder bis ins 18. Jahrhundert, sondern entspricht genau dem, was man in der modernen Forschung heute festhält. Auch hier ist zu sagen, der zeitliche Rahmen der klassischen Geologie heute ist etwas ganz anderes, als was die Bibel zeigt. Hier geht es um nachsintflutliche, katastrophische Ereignisse von Auffaltung. Aber bereits wieder im Zeitrahmen, da spielen philosophische, naturphilosophische Voraussetzungen eine ganz wesentliche Rolle. Ohne diese Voraussetzungen könnte man keine Datierungsmethoden verwenden. Man muss zuerst die Voraussetzungen glauben und dann kann man mit den Datierungsmethoden arbeiten. Das ist wichtig. Lassen wir das auf der Seite. Das ist nicht das Thema von heute. Das haben wir anderswo schon behandelt. Aber es zeigt also ganz deutlich, das, was wirklich zu sehen ist, die Spuren, die werden in der Bibel so erklärt. Wir kommen zu zwölftens. Die Ausdehnung der Atmosphäre. Im Schöpfungsbericht lesen wir im Zusammenhang mit dem zweiten Tag, 1. Mose 1, Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Die älteren Übersetzungen übersetzen Ausdehnung mit Wölbung oder Gewölbe. Es werde ein Gewölbe inmitten der Wasser. Nun, das hebräische Wort Rakia hat überhaupt nichts in sich, das mit Wölbung oder Gewölbe etwas zu tun hätte. Es steckt auch nicht der Gedanke einer metallenen Platte drin, wie manche behauptet haben. Das ist philologisch, also sprachwissenschaftlich, absolut nicht akzeptabel. Rakia kommt von einem Verb raka und bedeutet ausbreiten, dünn schlagen. Rakia meint etwas, das weit ausgebreitet ist und hauchdünn ist. Nun, die moderne Erforschung der Atmosphäre über die verschiedenen Bereiche wie die Troposphäre, Stratosphäre und so weiter hinaus hat deutlich gemacht, dass das Wort Rakia genau korrekt beschreibt, was die Erde so als hauchdünne und über viele Kilometer hinweg ausgedehnte Luft eben umgibt. Es ist so, die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, um 300 vor Christus, die hat das Wort Rakia bereits übersetzt mit Stereoma. Und das bedeutet etwas, das hat in sich den Gedanken von etwas Hartem, etwas Festem, das die Erde umgibt. Und darum wurde das Käseglockenweltbild in die Bibel projiziert. Und auch später in der lateinischen Übersetzung, die sich eben auf die griechische Übersetzung abstützte, die Vulgata um 400 nach Christus, die hat das Wort dann übersetzt mit Firmamentum. Da steckt das Wort Firm drin, fest, die Feste. Aber das steckt also nicht im hebräischen Wort drin. So muss man also sagen, die ganze Sache mit dem Käseglockenweltbild ist entstanden durch die Fehlübersetzung der Septuaginta um 300 vor Christus und dann die spätere Fehlübersetzung von Firmamentum in der lateinischen. Gehen wir aber zurück aufs hebräische Original, so sind diese Gedanken gar nicht drin. Rakia meint die dünn, weit ausgedehnte Atmosphäre. Gott nennt sie hier Himmel, Shamayim. Und Gott nannte die Ausdehnung Rakia Himmel. Nun haben wir hier auch wieder das Wort Himmel in zwei Bedeutungen. Im allerersten Vers bezeichnete es ja den Kosmos. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und im gleichen Text wird plötzlich Himmel in einem eingeschränkteren Sinn verwendet für die Lufthülle. Das, was wir sehen als blauen Himmel. Genau wie wir gesehen haben beim Wort Erde. Zuerst ist mit Erde das Gesamte gemeint, das von Wasser völlig bedeckte. Und erst später wird eingeschränkt das Festland Erde genannt. 13. Punkt. Das Gewicht der Luft. Torricelli, Evangelista Torricelli, 1608 bis 1647, ein italienischer Mathematiker und Physiker, war der Erfinder des Barometers. Im Jahr 1643 bewies Torricelli, dass die Luft tatsächlich ein Gewicht besitzt. Denn die wissenschaftliche Welt und auch der Alltagsmensch waren der Überzeugung in der Zeit davor, dass Luft in dem Sinn ein Nichts ist, dass es gar kein Gewicht hat. Aber in dem alten Buch Hiob wieder, 28 Vers 25, heißt es von Gott anlässlich der Schöpfung, als er dem Winde ein Gewicht bestimmte. Auch hier sehen wir, wie die Wissenschaft Jahrtausende Verspätung hatte. Die Luft hat tatsächlich ein Gewicht und der Quecksilberbarometer ist der deutliche Beweis dafür. für den Druck der Luft, der entsteht durch das Gewicht der Luft. 14. Der Wasserkreislauf. In Prediger 1, Vers 7 schreibt der weise König Salomo im 10. Jahrhundert vor Christus: Alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll. Ist ja eigenartig, warum wird es nicht voll? An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Natürlich, das Wasser aus den Meeren wird verdunstet, Wolkenbildung, die Wolken regen sich wieder aus über dem Festland, das Regenwasser geht in die Flüsse und geht wieder an den gleichen Ort zurück. Ein steter Kreislauf. Es waren dies Pierre Perrault und Edmond Mariotte im 17. Jahrhundert, die als Erste diesen Wasserkreislauf entdeckt haben. Edmund Halley, von ihm kommt der Name des Halley-Kometen, 1656 bis 1742, wies nach, dass Niederschlag und Verdunstung sich die Waage halten im weltweiten Ökosystem. In Prediger 11, Vers 3 lesen wir über die Kondensation der Wolken. Wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Das gehört mit zu diesem Wasserkreislauf. Damit die Flüsse eben immer wieder dorthin gehen können, wo sie hingehen. Im Psalm 135, Vers 7 heißt es von Gott, der Dünste aufsteigen lässt. Das ist die Verdunstung des Wassers, auch im Meer. Hiob 36, Vers 27, denn er zieht Wassertropfen herauf. Von dem Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Das ist genau das Kondensationsprinzip. Wasserdampf kühlt sich beim Aufsteigen ab, kondensiert zu kleinen Tropfen und bildet Wolken. Wenn die Luftfeuchtigkeit gesättigt ist, fällt Niederschlag aus diesen Wolken und hält so den Wasserkreislauf in Gang. Nahezu das ganze auf der Erde vorhandene Wasser hat diesen Kreislauf schon unzählige Male durchlaufen, denkt man. Wir kommen gleich zur Pause und wollen noch 15. den Windkreislauf unter die Lupe nehmen. Wieder im gleichen Kapitel sagt König Salomo, Prediger 1, Vers 6, der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. George Hadley, 1685 bis 1768, entdeckte das Windzirkulationssystem zwischen dem Äquator und dem 30. Breitengrad. Also am Äquator steigt die Luft auf, wird erwärmt, sie kommt wieder in die nördliche Region, sinkt wieder ab, wird wieder zum Äquator zurückgeführt. Diesen Windkreislauf bezeichnet man als Hadley-Zelle. Und dieses Windkreislauf ist noch weiter ausgebaut, eigentlich bis zum Nordpol. Und im Spiegelbild dazu vom Äquator in Richtung Südpol. Also über die ganze Erde hinweg gibt es ein solches Windkreislauf, wie das der König Salomo beschreibt. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Windungen kehrt der Wind zurück. Und erst nach Jahrtausenden hat man auch dies entdeckt. Wir kommen jetzt zu 16. Meeresströmungen. Matthew Fontaine Maury, 1806 bis 1873, entdeckte aufgrund von Jesaja 43, Vers 16, dass es in den Ozeanen ein zirkulierendes System gibt. Er ist hier in Europa nicht so bekannt, aber in den USA gilt er als der Vater der modernen Ozeanographie, also Wissenschaft der Ozeane. Er war ein gläubiger Mann und Jesaja 43, Vers 16 hat ihm die Idee gegeben, nach den Strömen im Meer zu suchen. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meere und einen Pfad in mächtigen Wassern. Psalm 8, Vers 8. Und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Also irgendwie muss es bestimmte Straßen, Wege geben in den Ozeanen. Und tatsächlich, die Entdeckung der Golfströme hat gezeigt, dass es weltweit ein gewaltiges Stromsystem gibt, das von ganz entscheidender Bedeutung ist für das Leben im Meer und eben auch für uns Menschen. Und nebst den Golfströmen gibt es auch Ströme, die noch tiefer gehen. Also ein wunderbares System, aber das in der Bibel bereits so angedeutet war und der Wissenschaft nach Jahrtausenden den Schlüssel gab, in diese Richtung zu forschen und es auch zu entdecken. Nun gehen wir weg von den Geowissenschaften hin zur Biologie. Und zwar beginnen wir mit einem zoologischen Beispiel. 17. Der Hase wiederkäut doch. Unter den Tieren, die in 3. Mose 11 erwähnt werden, die gegessen bzw. nicht gegessen werden dürfen, heißt es in Vers 4, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden. Vers 6, den Hasen, denn er wiederkäut, aber ihr habt keine gespaltenen Hufe, unrein soll er euch sein. Nun, man hat bis in die heutige Zeit immer wieder dieses Beispiel angeführt, um zu zeigen, wie die Bibel irrt in naturkundlichen Dingen. Denn Hasen sind ja keine Wiederkäuer. Man kann Hasen schlachten und man wird nie vier Mägen entdecken. Das kann man beliebig oft wiederholen. Hat also mit Philosophie und Spekulation nichts zu tun. Das sind Fakten, man findet keine vier Magen. Aber der Hase wiederkäut eben doch. Und zwar hat man diese spezielle Art des Wiederkäuens erst 1882 zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben, damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Und noch heute gibt es Leute, die immer noch mit dem Beispiel kommen, um die Bibel zu diskreditieren. Also eine Lehrerin von einem meiner Kinder hat das ihren Schülern beigebracht, seht mal, was die Bibel da sagt, was doch überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Und nun, es ist eine Tatsache, dass Hasen und Kaninchen kennen die Kekotrophie. Das heißt, sie fressen etwas und geben dann grüne Böhnchen heraus. Hinten, ganz normal. Aber eben nicht braun, grün. Und die werden nochmals gefressen. Meistens werden sie gerade direkt am After abgenommen. Und sie tun es nachts, dann, wenn normalerweise auch Wissenschaftler schlafen. Ja, wir brauchen den Schlaf. Der ist gesund. Sie fressen das noch einmal und holen dabei ganz wichtige Dinge aus der Nahrung heraus beim zweiten Durchgang, zum Beispiel Vitamin B auch. Und dann kommen die berühmten braunen und ungeliebten Kügelchen. Man hat Hasen an dieser Art des Wiederkäuens gehindert. Nach 3 Wochen sind sie tot. Es ist also wirklich lebenswichtig, dass der Hase wiederkäut. 18. Beispiel. Die Ameise legt doch Wintervorräte an. In Sprüche 6 lesen wir Vers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege und werde weise. Das sagt der weise König Salomo im 10. Jahrhundert vor Christus. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? Und in Sprüche 30, 25 sagt Agur ben Jake, die Ameisen ein nicht starkes Volk und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Das hat man lange Zeit, haben diese Texte abgelehnt als fehlerhaft, den Ameisen machen keine Wintervorräte. Nun, Muggeridge und McCook machten die Entdeckung um 1880, dass die Ameisenart Mesosemirufus, das ist die ganz verbreitete Ameise in Israel, dass sie tatsächlich Wintervorräte anlegt. Und wir sehen hier im Schema, in dieser ganz tiefen Kammer, tiefer als viele andere Kammern, da werden die Wintervorräte angelegt. Auch da wieder etwas, das nicht an sich mit Spekulation zu tun hat, aber mit zu wenig genauer Beobachtung über die Jahrtausende hinweg. Darum war man im Widerspruch zur Bibel. 19. Punkt. Am Anfang doch kein Männlein. Noch im 19. Jahrhundert glaubte man in der Medizin, dass die männliche Samenzelle ein ganz kleines Männchen sei. Und wenn es zur Befruchtung kommt, wächst dann dieses Männlein eben heran und wird ein Baby. Aber David um 1000 vor Christus schreibt, Psalm 139, Vers 16, meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Und es waren alle Tage in dein Buch eingeschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Das hebräische Wort Golem hier bedeutet ungeformter Knäuel, ungeformte Masse, unentwickelte Masse. Nun sehen wir hier etwas ganz Schönes auf dem Bild. Das ist ein Mensch. Am dritten Tag nach der Befruchtung. Die Zygote, das ist das befruchtete Ei, also die Samenzelle, trifft auf die Zygote, vereinigt sich. Das ist die Befruchtung. Nicht erst die Einnistung. Das ist die Befruchtung. Die Zygote wandert dann durch den Eileiter der Frau. Etwa 36 Stunden nach der Befruchtung setzt im Eileiter die Zellteilung ein. Also diese erste Zelle wird geteilt in zwei. Und diese Zellteilung findet dann zweimal pro Tag statt. Und hier sehen wir also den Menschen am dritten Tag nach ein paar wenigen Zellteilungen. Und David sagt, meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Und seine Lebenstage waren bereits im Lebensbuch von Gott verzeichnet, zuvor bestimmt. 20. Punkt. Beschneidung am achten Tag. Das jüdische Volk hatte von Gott in der Tora die Vorschrift, dass alle Knaben beschnitten werden sollen. 3. Mose 12, Vers 3. Und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Nun gibt es ein Problem bei den Neugeborenen. Vom ersten bis zum fünften Tag gibt es noch zu wenig Prothrombin. Das ist ein Gerinnungsstoff, der also verhindert, dass es bei einer Blutung, bei einer Verletzung zu einer Verblutung kommt. Und so besteht also vom ersten bis zum fünften Tag nach der Geburt eine sehr große Gefahr der Verblutung, wenn ein Säugling verletzt wird. Am dritten Tag ist der Prothrombingehalt noch 30% von dem, was man haben sollte, 100%. Aber dann steigt er stetig an und am achten Tag erreicht er das absolute Hoch von 110%. Am neunten Tag geht er dann runter auf 100% und das ist das Normale, was der Mensch hat. Also es gibt ein Hoch als Ideal für eine Beschneidung und das ist der achte Tag. Der Entdecker dieser Tatsache ist Dr. Nathan Scancillo. Doch eindrücklich. Und die Bibel sagt, genau an diesem Tag, nicht davor und nicht danach, soll die Beschneidung stattfinden. 21. Punkt. Vom Nutzen der Beschneidung. Es ist ja ein Gebot. Und am achten Tage soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Nun, alle diese Vorschriften in der Tora haben eine geistliche, tiefere Bedeutung Und der Hebräerbrief im Neuen Testament erklärt, dass all das Schattenbilder sind, die hinweisen auf den Messias und das, was er einmal bringen sollte. Die Erlösung und die Vergebung der Sünden und so weiter. Nun haben aber diese Vorschriften eben auch ganz praktische Bedeutungen, wie wir sehen. Jüdische Frauen weisen bis zu 8,5 Mal weniger Gebärmutterkrebs auf als nicht-jüdische Frauen. Und das hängt direkt mit der Beschneidung zusammen. Unter der männlichen Vorhaut findet sich eine ideale Situation für die Vermehrung des Smegma-Bacillus. Und diese Bakterie überträgt Krebs in den Gebärmutterhals. Nicht üblicherweise. Wenn die Schleimhaut der Frau normal ist, geschieht nichts. Aber sobald sie etwas lädiert ist, wie zum Beispiel nach der Geburt und so weiter, hat dieser Bacillus eben einen üblen Zugang. Aber durch die Beschneidung wird also die Vermehrung dieses Bacillus unterbunden. Und das wirkt sich auch auf die Männer selbst aus, denn jüdische Männer haben ganz deutlich weniger Krebs am Glied als nicht-jüdische Männer. Beziehungsweise Beschnittene als Nicht-Beschnittene. Bis 1955 waren in der Medizin überhaupt nur 4 Fälle von solchem männlichen Krebs beschrieben. Das zeigt schon mal an, dass es nicht so etwas Häufiges anzutreffen war. Weiter vom Nutzen der Beschneidung. Neuere Studien, und ich beziehe mich da auf ganz neue Quellen wie New England Journal of Medicine 2000 und das British Medical Journal 2000. Und das wurde auch berichtet in der NZZ am 26.07.2000 auf Seite 50. Beschnittene Männer, deren Frauen HIV-positiv sind, werden signifikant, also ganz deutlich, weniger häufig angesteckt als Unbeschnittene. Warum? Die Schleimhaut des Penis verhornt nach der Beschneidung, wenn sie in vorpubertärer Zeit geschieht natürlich, und wird so weniger anfällig für Läsionen. Also für irgendwelche kleine Verletzungen. Mit der Beschneidung, wird nun vermutet, werden wohl Rezeptorenzellen, die dem HIV-Virus Einlass in den Organismus ermöglichen, beseitigt. Also der HIV-Virus kann nicht einfach so eindringen, sondern er braucht bestimmte Zellen, die Rezeptoren haben, um ihn aufzunehmen. Aber man vermutet also, dass nach der Beschneidung eben solche Zellen auch wegfallen, die diese Rezeptoren aufweisen und darum eine ganz deutlich tiefere Zahl da ist. Es wurde kürzlich also auch schon vorgeschlagen, in Verbindung mit dieser Pan-Epidemie AIDS, sollte man nicht die Beschneidung eben allgemein in der Bevölkerung einführen. Das würde natürlich auf großen Widerstand führen. Und es gab auch Bedenken dagegen, weil würde man das tun, würde das wieder viele Männer anleiten, unmoralisch zu leben und erst recht nicht auf moralische Maßstäbe und damit eben auf die Gefahr des AIDS aufpassen. Also es gibt da zwei Seiten. Aber das ist auch eine Folge. Ein jüdischer Mann, dessen Frau aus irgendwelchen Gründen HIV-positiv ist, er ist weniger gefährdet, ganz deutlich weniger gefährdet als Nicht-Beschnittene. Nun gehen wir immer noch im Bereich der Biologie zu einem ganz anderen Thema über, nämlich zur Ökologie. Ein paar einleitende Worte zu Ökologie und den Mittelmeerländern. In einem EU-Projekt, das betitelt wurde Mediterranean Desertification and Land Use, also Mittelmeerraum, Wüstenbildung und Landbenutzung im Mittelmeerraum, 1996, da heißt es von führenden Ökobiologen, die Gefahr der Bodendegradation, also Bodenzerstörung, ist bei dem hier gegebenen Klima besonders hoch. Die Desertifikation, das heißt die Wüstenbildung, wird nicht primär durch das Klima verursacht, sondern durch Entscheidungen, die auf allen Stufen der Gesellschaft, die Landnutzung betreffend, gefällt werden. Nun, das Land Israel gehört zu den Mittelmeerländern. Ein Land, das also sehr gefährdet ist, wenn man falsch handelt, für Wüstenbildung. 22. Punkt. Nicht gleichzeitig mehrjährige Pflanzen. 3. Mose 19, Vers 19 enthält das Gebot in der Tora. Meine Satzungen sollt ihr beobachten. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen. 5. Mose 22, 9. Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen. Aufgrund dieser Gebote war es unmöglich, in Israel mehrjährige Pflanzen, wie zum Beispiel Weinstöcke, Oliven, und einjährige Pflanzen, Getreide, zusammen auf dem gleichen Grundstück anzubauen. Aber diese Regel verhindert eine zu starke Auslaugung des Bodens. Das ist also eine wunderbare ökologische Vorsichtsmaßnahme. 23. Punkt. 3 Jahre Schonzeit. 3. Mose 19, Vers 23. Und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzet, so sollt ihr ihre erste Frucht als ihre Vorhaut achten. Also etwas Unreines. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Es soll nichts von ihnen gegessen werden. Also, nach der Pflanzung eines Baumes, sagen wir eines Olivenbaumes, eines Feigenbaumes, durfte man 3 Jahre lang nichts davon ernten. Alles, was vom Baum runterfiel, sollte auf dem Boden bleiben. Nun, auf diese Weise wird die Biomasse, die der Baum in den ersten 3 Jahren produziert, dem Ökosystem zugeführt. Dies ist förderlich für die Humusbildung. Das wiederum fördert die Wasserspeicherung im Boden. Und dadurch, dass der Baum so geschont wird 3 Jahre lang, wird der Baum groß und stabil. Und dies sorgt für deutlich höhere Ernteerträge in Zukunft. Und das wurde als Gebot gegeben vor 3.500 Jahren durch Mose. Als man noch überhaupt keine Ahnung hatte von Ökologie. Und wenn man das vergleicht mit den umliegenden Völkern, wie die überhaupt keine Gedanken hatten für Ökologie und wie leichtsinnig die Landschaften zerstörten, bis hin zu später zu den Römern, was die getrieben haben, das war ja wirklich eine Katastrophe, was die für Landstriche zerstört haben, die Römer. 24. Punkt, das Sabbatjahr. 2. Mose 23, Vers 10. Und 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen, soll das Getier des Feldes fressen. Desgleichen sollst du mit deinem Weinberg tun und mit deinem Olivenbaum. Darüber wird auch gesprochen in 3. Mose 25, 1 bis 5. Und alle 49 Jahre, also alle 7 Sabbatjahre, da war das Jubeljahr, 3. Mose 25, 8 bis 13, 19 bis 22, und da musste man sogar 2 Jahre Schonzeit einhalten. Nämlich das 7. Jahr, das 49. Jahr, und dann noch das 50., das war das Jubeljahr. Und dann durfte man wieder säen und ernten. Diese weise Anleitung führt zur Regeneration des Bodens. So wird die Humusschicht wieder neu aufgefüllt. Und das hat seine Konsequenzen gehabt. Wenn wir schauen auf Europa in der Zeit Karl des Großen, also im Mittelalter, da überstieg die Erntemenge bei uns etwa 60% das ausgestreute Saatgut. Also da versteht man, warum man im Mittelalter so arm dran war. In Europa ist es Anfangs 19. Jahrhundert durch die modernere Entwicklung möglich geworden, dass die Ernte das Saatgut um 300% überstieg. Aber wir haben Überlieferungen aus der Antike, aus dem Nordnegev, was ja noch ein Wüstengebiet ist in Israel selbst. dass dort die Ernte mehr als 600% über dem ausgestreuten Saatgut lag. Das heißt also, in den fruchtbaren Gebieten Nordisraels muss das noch höher gewesen sein. Und solche Erntemengen kennt man in Europa, in großen Teilen Europas, nicht einmal im 20. Jahrhundert. Aber dadurch, dass die Juden sich eben an diese Gebote der Tora im Blick auf Ökologie halten mussten, ob sie es verstanden oder nicht, hatten sie eine so viel größere Ausnutzung der Landwirtschaft. 25. Punkt. Wir beschäftigen uns mit wiederkäuenden Paarhufern. In 3. Mose 11 finden sich genaue Anweisungen, welche Tiere man in Israel essen durfte und welche nicht. Frage: Was wurde in der Antike gegessen? Was haben die früheren Menschen so gegessen an Fleisch? Antwort: Alles. Das war alles möglich. Also von der Kuh bis zur Maus und bis zum Spatz und bis hin zu Eidechsen. In Israel war das anders. 3. Mose 11, Vers 2. Redet zu den Kindern Israel und sprechet: Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Das sind Kühe, also Rinder, Schafe, Ziegen, Rehe, Hirsche und so weiter. Die gehören genau in diese Klassifikation. Dann gibt es aber noch die Klärung: Nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben. Das Kamel, den es wiederkäut, aber es hat keine gespaltenen Hufe, das heißt völlig gespaltene, so wie die Rinder. Unrein soll es euch sein, und den Klippdachs, den er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein, und den Hasen, den er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein, und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Unrein soll es euch sein. Nun ist es eine Tatsache, die Pansentiere, also das sind die Tiere, die 4 Magen haben und eben auch einen Pansenmagen, Rinder, Schafe, Ziegen, die besitzen in ihren Mägen eine reiche Bakterienflora, die fähig ist zur Aufspaltung und Verwertung der härtesten Gräser. Oder wenn wir aufs Feld gehen und mitfressen wollen, bei den Kühen, das geht nicht gut, weil unser Magen ist nicht geschaffen, um diese Art von Nahrung zu verdauen. Wir müssen Salat essen und Gurken und so weiter. Das können wir gut verwerten. Aber die Rinder und Schafe und Ziegen eben auch die härtesten Gräser. Sie können von Futter leben, das für die Menschen unbrauchbar ist. Und das ist sehr wichtig bei beschränkten Ressourcen. Schweine, die haben die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Denen kann man alles geben, was wir essen. Und darum sind Schweine eigentlich nicht so geeignet, wenn es darum geht, eben möglichst mit den Ressourcen, die da sind, sorgsam umzugehen. Und das war in Israel verboten, die Schweinezucht. Eine weitere Entdeckung der modernen Biologie: Wiederkäuende Spalthufer wie Rinder, Schafe, Ziegen, Rehe, Hirsche etc. sind allgemein weniger anfällig auf Krankheitserreger als andere Tiere, wie zum Beispiel Schweine. Und darum muss man ja Schweinefleisch gut durchbraten, im Gegensatz zu Rindfleisch. Gut, wir haben in den letzten Jahren Probleme mit den Rindern, aber das ist ja unsere Torheit gewesen. Man gibt doch den Rindern nicht Fleisch zu fressen, wenn sie geschaffen sind als Pflanzenfresser. Also diese völlig falsche Behandlung der Rinder hat sich verheerend für unsere Kultur ausgewirkt. Aber wenn man mit den Rindern so umgeht, wie man soll, dann ist das jedenfalls ein deutlicher gesundheitlicher Vorsprung. Gesunde Fleischernährung ist dadurch gegeben, durch 3. Mose 11. Und das ist besonders wichtig in heißen Ländern wie im Nahen Osten. Gerade was das Schweinefleisch anbetrifft. Die Gefahr ist hier weniger beim Verderben wie in Israel. Aber gerade für das Volk Israel war hier ein ganz klares Schweinegenussverbot gegeben durch die Tora. 26. Punkt. Fische, aber keine Frösche. Immer noch in dem Speisezettel, 3. Mose 11, lesen wir ab Vers 9. Dieses sollt ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das sollt ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Gräuel sein. Ja, ein Gräuel sollen sie euch sein. Von ihrem Fleische sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Nun, da wird klar, Fische dürfen gegessen werden, aber alle Tiere in dem Wasser, das diesen Anforderungen, Flossen und Schuppen nicht entspricht, darf nicht gegessen werden. So zum Beispiel Frösche und Amphibien, sonstige Amphibien. Man könnte denken, ja, aufgrund dieser Stelle ist natürlich auch der Aal ausgeschlossen, natürlich, aber der Aal existierte gar nicht im alten Israel. Das war also gar kein Thema. Nun, Frösche essen ist eigentlich für die Ökologie etwas sehr Schlechtes. Denn die Existenz der Frösche und sonstiger Amphibien ist der billigste Schutz gegen Malaria. Frösche und andere Amphibien fressen diese gefährliche Mücke, die Träger ist der Malaria. Und das war ja in Europa sogar ein Problem bis ins 20. Jahrhundert. Malaria war noch ein Problem in Italien und Spanien bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Und in der Dritten Welt ist es nach wie vor ein verheerendes Problem. Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Welt, hat ab ca. 1975 begonnen, Froschschenkel zu exportieren nach Frankreich. Damit hat man ein bisschen Geld gemacht. Und das war eine Katastrophe, weil dies eine fürchterliche Malaria-Plage ausgelöst hat, und zwar sogar in Gebieten, die von alters her Malaria verschont waren in Bangladesch. Also die Tiere, die nach 3. Mose 11 nicht gegessen werden durften, waren geschützte Tiere. Die Tora schützt Frösche und Amphibien. Aber dies zum Nutzen des Ökosystems und der Gesundheit des Menschen. Interessant ist, diese geschützten Tiere in der Tora, im Gesetz Mose, werden nicht etwa heilig genannt, sondern unrein. Ja, es gibt ja auch andere Länder, die schützen Tiere von alters her, indem sie sie heilig nennen. Ich habe vor ein paar Tagen diese heilige Kuh aufgenommen, die da Abfall frisst in Indien. Aber geschützte Tiere, die man als heilig anschaut, wie zum Beispiel der Ibis in Ägypten oder die Kuh in Indien, kann sich für das Ökosystem so katastrophal auswirken, wie wenn man Tiere nicht schützt. Und das wissen wir eben gerade von der Situation in Indien. Man ist erschüttert, wenn man diese Millionen sieht, diese Massen, die wirklich in der tiefsten Armut dahindarben und das Nötigste nicht haben. Aber die Gesetze, was Schutz der Tierwelt anbetrifft, sind dort zum Verhängnis geworden. Also darum ein wichtiger Unterschied: die Geschützten in der Bibel sind unrein und nicht heilig. Gehen wir zu 27. Beispiel: geschützte Vögel. 3. Mose 11, Vers 13. Und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren. Sie sollen nicht gegessen werden. Ein Gräuel sind sie. Den Adler und den Bartgeier und den Seeadler und den Falken und die Weihe nach ihrer Art, alle Raben nach ihrer Art und die Straußhennen und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdommel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Bei den Vögeln gibt es nicht so eine ganz einfache Charakterisierung wie bei den Säugetieren, Spalthufer und Wiederkäuer. Darum muss hier eine ganze Liste aufgestellt werden von Vögeln aus Israel, die nicht gegessen und damit geschützt waren. Nun schauen wir mal an, welche Tiere waren geschützt und welche waren freigegeben. Raubvögel waren geschützt, die fressen Vögel, Säugetiere, Mäuse, Ratten. Geier, die fressen Aas. Störche, Ibisse, die fressen Fische, Frösche, Mäuse, Insekten. Reiher, Fische, Frösche, Mäuse. Möwen, Fische, Mäuse. Eulen, Vögel, Säugetiere, Ratten, Mäuse. Raben oder Krähen sind alles Fresser und ernähren sich auch von Aas. Die Wiedehopfe ernähren sich von Insekten und Heuschrecken. Die Fledermäuse fressen große Insekten. Und was ist dann freigegeben? Nämlich die Tiere in Israel, die nicht unter diese Liste fallen. Also Gänse, die fressen Blätter und Samen. Die Enten auch und dazu noch Fische. Tauben, Blättersamen, Fasane, Rebhühner, Singvögel, Eisvögel, die fressen Fische und Insekten, Sandflughühner, Blätter, Samen. Fällt uns auf, die ernähren sich ganz unterschiedlich, die Geschützten und die Ungeschützten. Und nun fällt uns auf, die geschützten Tiere sind Tiere, die fallen unter den Begriff der Gesundheitspolizei. Sie fressen, ein Teil von ihnen fressen Aas. Und damit bewirken sie die Rückführung von Nährstoffen in den ökologischen Kreislauf. Und wir haben auch gesehen, unter ihnen finden sich viele Ratten- und Mäusefresser. Sehr wichtig, denn zum Beispiel die Ratten mit ihren Flöhen verbreiten die Pest, was zu Millionen von Opfern in der Vergangenheit geführt hat. Aber gerade diese Ratten- und Mäusefresser, die sind geschützt. Und auch Heuschreckenfresser. Die Heuschrecke ist gerade im Nahen Osten natürlich eine ganz, ganz schlimme Plage, wenn sie einmal ausbricht. Und ganze Landstriche einfach öde schließlich zurücklässt. Und auch Fresser großer Insekten. Also alle diese Tiere mussten geschützt werden zum Nutzen des Ökosystems und zum Nutzen des Menschen im verheißenen Land. 28. Punkt, Nachhaltigkeit und Krieg. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist ein moderner Begriff aus der modernen Ökologielehre. Nicht wahr? Die meisten Völker früher haben nicht nachhaltig gelebt. Die haben die Ressourcen einfach gebraucht und missbraucht und nicht darauf geachtet, dass man mit den Ressourcen sorgsam umgeht, damit sie auch Generationen später zur Verfügung stehen. Ein schlimmes Beispiel, die Weißen in Amerika, die haben diese Prärien voll von Bison einfach geleert, indem sie die Bisons abgeschossen haben, obwohl sie dieses Fleisch gar nicht brauchten, die Lebensgrundlage der Indianer. Das war wirklich eine ganz schlimme Sache gegen das Gebot der Nachhaltigkeit. Die Römer waren bekannt dafür, dass sie in ihren Kriegen die Landstriche förmlich verwüsteten, indem sie einfach das Ökosystem zerstörten, wo sie konnten. Bäume umschlagen, wie es nur ging. In 5. Mose 20, Vers 19 schreibt Mose, wenn du eine Stadt viele Tage belagern wirst, indem du Krieg wider sie führst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt gegen sie schwingst. Denn du kannst davon essen und sollst sie nicht abhauen. Also hier gibt es ein ganz klares Verbot der ökologischen Zerstörung, selbst im Kriegszustand. Und damit haben wir hier ein biblisches Verbot, eine Politik der verbrannten Erde. Hätten die nichtjüdischen Völker das in der Vergangenheit beachtet, bis heute, sähe die Welt auch ganz anders aus. 29. Punkt, Reinigung von Aasbakterien. 3. Mose 11, 31. Diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie anrührt, wenn sie tot sind, wird unrein sein, bis an den Abend. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird unrein sein bis an den Abend, dann wird es rein sein. Der tote Körper von Tieren, zum Beispiel von einer Maus oder einer Ratte, enthält giftige und schädliche Bakterien. Wenn nun Aas eben in Verbindung kommt mit Haushaltgeräten, dann werden diese infiziert. Aber die Bibel schreibt vor, alle diese Gegenstände, die nur in Kontakt kamen mit Aas, müssen durch Wasser gereinigt werden. Und so werden sie eben von diesen gefährlichen Bakterien gereinigt. Reinigung durch Waschen ist hier vorgeschrieben. Man muss sich überlegen, das kannte man im alten Ägypten, der Hochkultur zur Zeit von Mose. Und Mose selber war ja in der Kultur aufgewachsen. Überhaupt nicht. Man muss mal die medizinischen Anweisungen aus dem alten Ägypten lesen. Da wird gesagt, man soll Aas auf eine Wunde legen, Fäkalien drauf tun und so weiter. Also alles das, was man auf keinen Fall sollte. Denn es macht die Krankheit nur noch schlimmer. Das wird in der Bibel so klar verboten. Aber das ist nicht abgeleitet aus dem Umfeld der damaligen Kulturen, sondern es war Offenbarung Gottes durch Mose. 30. Punkt. Nochmals Reinigung von Aasbakterien. Und zwar nicht durch Waschen, sondern durch Zerstörung und durch Entsorgung. 3. Mose 11, 33. Und jedes irdene Gefäß, das Tongefäß, in welches eines von ihnen, von diesen Aastieren, hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein. Und es selbst sollt ihr zerbrechen. Alle Speise, die gegessen wird, auf welche solches Wasser kommt, also Wasser, das in Kontakt war mit Aas, wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäße. Körperflüssigkeiten, zum Beispiel Blut oder auch anderes, zum Beispiel einer toten Maus, können sich tief in die Poren eines Tongefäßes festsetzen. Das wird aufgesogen. Und darum wird hier festgehalten, ein solches Tongefäß muss zerstört werden. Interessant ist, in 3. Mose 6, 21 geht es um ein unreines Metallgefäß. Und da wird gesagt, das muss nicht zerstört werden, sondern es kann gescheuert und gespült werden. Im Metall können diese Bakterien, diese Körperflüssigkeit mit Bakterien können dort nicht eindringen. Aber beim Tongefäß, und das muss zerstört werden. Obwohl damals Tongefäße noch kostbarer waren als für uns. Flüssigkeiten, Wasser etc. kann eben durch Bakterien infiziert, verunreinigt werden. Und so sehen wir hier, alles was so verunreinigt wurde durch Aas, musste weggetan werden, entsorgt werden. Dann haben wir also Reinigung von Aasbakterien durch Waschung, durch Zerstörung und durch Entsorgung. 31. Punkt. Thema Bakterien und Saatgut. 3. Mose 11, 37. Und wenn von ihrem Aas auf irgendwelchen Saatsamen fällt, der gesät wird, so ist er rein. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas auf denselben, so soll er euch unrein sein. Eigenartig. Alle Gegenstände im Haushalt sind unrein, wenn sie mit Aas in Berührung kommen. Samen, kein Problem. Nur, es darf nur Samen sein ohne Beziehung zu Wasser. Und es ist nun aus der modernen Sicht der Bakteriologie eine Tatsache, Bakterien können normalerweise Samen nicht infizieren, weil die Samen viel zu trocken sind. Da geschieht nichts. Also das kann man problemlos aussäen und nachher ernten. Aber hier wird offensichtlich angespielt, wenn Samen gewässert werden. Dann ist es ganz anders. Denn wässert man Samen, dann beginnt der Samen zu keimen. Und dadurch kommen Nährstoffe ins Wasser hinein. Das bildet eine ideale Flora für Bakterien und für schädliche Bakterien. Und darum innerhalb von Stunden kann dann ein solches Produkt aus gewässerten Samen sehr gefährlich werden. Und gerade für den Sämann, der damit dann auf den Acker soll, ist das eine gesundheitliche Gefährdung. Und die Bibel sagt, dann ist es unrein, darf nicht benutzt werden. Wenn hier nun angespielt wird auf das vorgängige Wässern von Samen vor dem Säen, dann wäre das aus dem Grund interessant, weil wenn man das so präpariert, den Samen, kann man gerade in Israel eine Ernte mehrere Wochen früher einbringen. Ich war, in Israel ist alles viel trockener als hier. Man streut den Samen aus. Das heißt also nicht, dass es gerade sofort zu keimen beginnt. Aber wird der Same eben vorpräpariert zum Keimen, ist das eine ganz großartige Möglichkeit, um die Ernte einige Wochen zu verfrühen. Dieses Prinzip kennt man bei den Römern erst ab dem 5. Jahrhundert nach Christus. Möglicherweise ist das aber hier darauf angespielt in der Zeit von Mose. Aber man kann es nicht genau beweisen. Nur wird hier eben gesagt, Saatsamen, der gesät wird, der da mit Wasser in Verbindung ist, und das scheint auf diese Methode hinzuweisen. 32. Punkt, Bakterien und Fäkalien. Ein wichtiges Thema. Erst Ende 19. Jahrhundert ist das Wissen im Umgang mit Kot, mit Fäkalien in Europa allgemein verbreitet. Und bis dahin lebte unsere Gesellschaft im Dreck, genauso wie ich das gefunden habe vor Tagen in Indien. Sieht man diese Hütten, das Wasser, sehr üblich, dass man so ein Wasser daneben hat. Und da geht alles rein. Alles. Und da wird auch wieder Wasser geholt für den Haushalt. Und da werden auch die Haushaltsgeräte darin gewaschen und gereinigt. Schrecklich. Und ich habe das gesehen, ich bin auch mit indischen jungen Leuten zusammen gewesen, die angeleitet werden, wie sie in ihren Dörfern das Grundwissen über Hygiene verbreiten können, weil es absolute Unwissenheit da ist für Millionen von Menschen, für Hunderte von Millionen von Menschen. Da muss man also die einfachsten Dinge über Hygiene beibringen, denn die Leute leben tagtäglich so, dass sie in der Gefahr von Fäkalien leben, was eben Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter bringt. 5. Mose 23, 12. Und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben, dass du dahin hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel unter deinen Geräten haben, und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzest. So sollst du damit graben und sollst dich umwenden und deine Ausleerung bedecken. Denn der Herr, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Schamwürdiges unter dir sehe und sich von dir abwende. Also Fäkalien durften nicht im Lager Israels in der Wüste liegen gelassen werden. Man musste sie ausscheiden außerhalb des Lagers. Und dann im Land hat man diese Aussage so angewendet, außerhalb des Lagers bedeutet außerhalb der Stadt. Nicht innerhalb der Stadt. Nun, das hat eben sich positiv ausgewirkt auf Israel, dieser Umgang seit 3.500 Jahren, dass es nicht zu Masseninfektionen kommt. Man muss bedenken, bis ins 19. Jahrhundert, zum Beispiel in Kriegen, da war es üblich, dass die größte Zahl der Soldaten nicht im Kampf fielen, sondern eben durch Seuchen, die sie selbst verursacht haben, durch ihre fehlende Hygiene. Zum Beispiel gibt Beispiel in der Geschichte, 10.000 Soldaten sind gestorben, aber nur 1.000 in den Kampfhandlungen, 9.000 durch die Seuchen, die sie ganz üblich waren. Aber das war in Israel von vornherein verhindert. 33. Punkt, Bakterien und Tote. 4. Mose 19, Vers 11. Wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Und jeder, der auf freiem Felde einen mit dem Schwert erschlagenen oder einen gestorbenen oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab anrührt, wird 7 Tage unrein sein. Ja, hätte man das zur Kenntnis genommen viel früher, man hätte so viele Menschen retten können. Es war Dr. Med. Ignaz Semmelweis aus Österreich, aus Wien, 1818 bis 1865, der als erster unter den Medizinern forderte ein gründliches Händewaschen vor Entbindungen. und zwar zur Reduktion des verheerenden Kindbettfiebers. Zu seiner Zeit verlief also die Geburt bei einem Drittel der Frauen tödlich. Da kamen die Assistenten, die Studenten aus dem Seziersaal, gingen rüber und machten eine Entbindung. Und Semmelweis hat tatsächlich ganz drastisch die Sterblichkeitsrate reduzieren können bei seinen Assistenten, aber die Ärzte im Allgemeinen haben ihn verspottet, ausgegrenzt. Der arme Mann ist schließlich in eine psychiatrische Klinik gekommen, wegen Nervenzusammenbruchs. Und schließlich ist er dann wegen einer Infektion, die er sich bei einer Operation früher zugetragen hatte, gestorben. Erst Dr. Med Sir Joseph Lister, 1827 bis 1912, führte erfolgreich antiseptische, also hygienische Maßnahmen in die Medizin ein. Denn tote Menschen werden Träger von gefährlichen Bakterien und darum darf man nicht Tote berühren und meinen, man sei rein. Aber die Bibel hat ganz klare Vorschriften gemacht für Israel. 4. Mose 19,19: Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und am Abend wird er rein sein. Das haben wir gesehen, wer einen Toten berührt, ist unrein. Darf also nicht mehr einfach andere Leute berühren. Und er muss zuerst seine Kleider und seinen Körper waschen bzw. baden. Hier sieht man antike Ritualbäder aus Jerusalem vor 2000 Jahren im Tempel, im Bereich des Tempeleinganges. 34. Punkt. Hygiene durch Baden. 3. Mose 15, 16 bis 17. Jetzt geht es also nicht nur um Hygiene bei der Berührung von Toten, sondern allgemein Hygiene. Da heißt es zum Beispiel, unter vielen anderen Beispielen, und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden. Und es wird unrein sein bis an den Abend. Also auch Hygienevorschriften im Blick auf Körperflüssigkeiten, wo auch immer, auch bei Menstruation, wird vorgeschrieben, Reinigung durch Wasserbad. Rituelle Bäder werden beschrieben in 3. Mose 15, 4. Mose 19 und so weiter. Nun, das hatte für die Juden Konsequenzen. Ich nehme eine schlimme Zeit heraus aus dem Mittelalter in Europa. 1347 bis 1352, das war die Zeit des schwarzen Todes in Europa. Pest. 25 Millionen Opfer unter der europäischen Bevölkerung, das heißt ein Drittel der Bevölkerung starb damals. Und man wusste sofort, wer schuld ist an dieser Plage. Das waren die Juden überall in Europa. Die Juden haben die Brunnen vergiftet und darum muss Europa leiden. Das hat eine der schlimmsten Judenverfolgungen ausgelöst. In dieser Zeit kam etwa 1 Million Juden durch Verfolgung um in Europa. 1 Million. Und damals noch ohne die Nazis. Und sie hatten einen Beweis. Unter den Juden gibt es viel, viel weniger Epidemieopfer als unter den Nichtjuden. Verallgemein so. Sind sie die Verursacher? Natürlich. Nein, die Juden haben die Praxis der Ritualbäder beibehalten, auch in Europa. Und darum hatten sie immer eine viel kleinere Kindersterblichkeitsrate, eine viel kleinere Epidemierate, einfach weil sie sich an die Gebote der Bibel hielten. 35. Punkt, Isolation. Es geht um Aussatz. 3. Mose 13, 45. Und der Aussätzige, an dem das Übel ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt soll entblößt sein. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Alle die Tage, da das Übel an ihm ist, soll er unrein sein. Er ist unrein, allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Aussätzige durften also nicht in die Städte, in die ummauerten Städte hineinkommen. Sie waren quasi isoliert außerhalb der Wohnstädte. In Europa hätten im Mittelalter durch Isolation Millionen von Menschenleben gerettet werden können, in Verbindung mit Lepra und Pest. Und erst nach diesen Katastrophen bis ins 14. Jahrhundert, dem Schwarzen Tod, kam man dann auf die Idee, man muss solche Schwerkranken isolieren zum Schutz der übrigen Gesellschaft. Aber das war schon längst vorgegeben im Gesetz Mose. Ich schließe mit einem Ausspruch von Mose in 5. Mose 4, Vers 5, der so diese Weisheit der Bibel, wie wir sie gesehen haben, wunderbar umschreibt. Die Juden waren sich bewusst, dass sie Weisheit von Gott hatten. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat. Damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so beobachtet und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören, wie wir heute, ja, und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaftig weises und verständiges Volk. Aber es war nicht selber herausgefunden, sondern es war wirklich Weisheit durch göttliche Offenbarung. Der Kreis schließt sich. Wir haben am Anfang gelesen, die Bibel sagt selber, dass sie von Gott eingegeben ist. Und diese Inspiration erweist sich in ihrer Vollkommenheit. In allen Bereichen, wo sie spricht. Und so möchte ich noch lesen aus Psalm 19, Vers 7. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. So, jetzt haben wir es verdient, in die Mittagspause gehen zu dürfen.